Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist Ausgabe Nummer 7 der News und Updates. Ihr habt das ja mitbekommen, ich habe versucht, das aufzuarbeiten, was vor allem in den Playoffs liegen geblieben ist, aber mittlerweile sind wir da relativ aktuell. Einige der Neuigkeiten von heute, die sind sogar aus den letzten Stunden. Mittlerweile einige der namhaftesten Free Agents, to be, muss man ja sagen, die unterschrieben haben, also gar nicht auf den freien Markt gekommen sind, das werden heute diejenigen sein, um die es geht. Und bevor wir damit loslegen, bevor ich meinen 20-Minuten-Timer anhaue, das ist ein gutes Stichwort. Wie gefällt euch das mit diesen 20 Minuten? Ist das okay vom Format her? Ist euch das zu kurz? Lieber eine Stunde und richtig ausführlich? An der einen oder anderen Stelle beiße ich mir dann auch so ein bisschen auf die Zunge, um dann noch Zeit für andere Sachen zu haben und nicht bei einem Vertrag oder einem Trade so ins Detail zu gehen. Dementsprechend müsst ihr da auch ein bisschen Feedback geben, info@sportpassion.de, @lars_mar, bei Blue Sky, bei X, bei Instagram, Sportpassion, da könnt ihr mich überall erreichen. Bei Steady könntet ihr theoretisch auch schreiben, hat ja auch schon jemand von euch gemacht. Und dementsprechend bitte, bitte Feedback da, ob euch das gefällt oder nicht, ob ich das so weitermachen soll bei den Neuigkeiten oder eben dann irgendwie anders anpassen soll. Damit starte ich jetzt hier meinen Timer, habe jetzt ein bisschen gecheatet und mir 1,5-2 Minuten rausgeholt. Und wir legen los mit einem Trade zwischen den Vegas Golden Knights und den Nashville Predators. Nick Hague wechselt zu den Predators, Verteidiger, und kriegt, glaube ich, da auch gleich einen neuen Vertrag. 5,5 Millionen für 4 Jahre. Und Jeremy Lauzon und Colton Sissons gehen zu den Vegas Golden Knights. Die schaffen sich damit ein bisschen Salary Cap Space. Kommen wir nachher noch zu, wozu sie den gebrauchen können. Und die Nashville Predators holen sich einen jüngeren Verteidiger wieder und stellen sich da so ein bisschen besser auf. Dann geht Vladimir Tarasenko von den Detroit Red Wings zu den Minnesota Wild. Für Future Considerations. 2-Jahres-Vertrag hat Tarasenko ja in Detroit unterschrieben. Den nimmt er auch komplett mit. 4,75 Millionen ist der dotiert. Und die Minnesota Wild, die ja jetzt erstmal so ein bisschen Salary Cap Space haben seit ein paar Jahren, die holen sich da jetzt einen Flügelstürmer. Ja, so richtig schlüssig ist das für mich jetzt nicht, der Move. Er ist mit 4,75 Millionen für die Wild auch gleich schon mal relativ hoch bezahlt. War ja jemand, der in Florida Meister geworden ist, das letzte Jahr in Detroit, naja, 11 Tore in 80 Spielen, war jetzt nicht so megamäßig gut, finde ich, aber auf der anderen Seite ein Veteran, vielleicht auch für Kaprizov jemand, mit dem er sich ganz gut versteht, das kann ich nicht sagen. So richtig gefällt mir der Trade nicht aus Sicht der Minnesota Wild, die ja an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, schon versuchen, sich zu verstärken und jetzt diesen Salary Cap Space, den sie erstmals seit langem haben, zu nutzen. Vielleicht war auch nicht mehr möglich für Bill Guerin. Und dann hat er gesagt, okay, ich hole mir Tarasenko, aber den jetzt ja im Prinzip dann quasi für lau zu bekommen, gut, ist auch wieder ein Vorteil für Detroit, die auch so ein bisschen Salary Cap Space sich damit freischaufeln. Aber irgendwie, ja, finde ich einen komischen Trade. Na gut, warten wir mal ab, wie gut er denn wirklich ist. Wir mal einmal kurz gucken, was Detroit eigentlich an Salary Cap Space hat. 17,2 Millionen. Na gut, bei Minnesota ist Marco Rossi halt noch das Thema, wo es ja auch immer wieder so ein bisschen wie bei J.J. Petarca Gerüchte gibt, dass der sich nicht wohlfühlt, dass die Zahlen zwischen Rossi und den Wild auseinandergehen. Vielleicht das jetzt auch so ein bisschen ein Grund, dass man sagt, okay, dann haben wir schon mal jemanden, der mit im Sturm spielen kann. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich ein bisschen komischer Trade insgesamt. Dann Matthias Maccelli kommt von Utah für einen Drittrundpick zu den Toronto Maple Leafs. Den Trade finde ich gut. Ist ein junger Spieler, der jetzt das letzte Vertragsjahr hat, 24 Jahre, muss sich beweisen. Kann in Toronto mehr Spielzeit bekommen, weil die natürlich auch ein paar Spieler abgeben und vor allem auf der Flügelposition jemanden abgeben, kommen wir auch noch zu im Verlauf der Sendung. Hat schon 17 Tore gemacht vorletztes Jahr, noch in Arizona, also da ist Potenzial. 11 und 17 Tore waren das letztes Jahr, nur 8 Tore, hat allerdings auch nur 55 Spiele gemacht. Das heißt, ich sage jetzt mal so, wenn er vielleicht sich richtig gut findet, 20 bis 30 Tore könnten da durchaus drin sein. Und dann muss man mal schauen, was er dann für einen neuen Vertrag bekommt. Gefällt mir der Jade aus Sicht der Toronto Maple Leafs und aus Sicht von Utah. Es ist dann eben so, dass sie an der Stelle einen Drittrunden-Pick bekommen und einen Spieler loswerden, der unzufrieden ist. Und sie haben ja einige junge Spieler, Peterka habe ich eben genannt. Deshalb ist das für mich dann schon auch etwas, was man so in der Form machen kann. Was haben wir hier noch? Caden Primo. Okay, gut, da müssen wir nicht so richtig drauf eingehen. Und dann hatte ich eigentlich gehofft, dass hier bei den Shades ein richtig großer mit auftaucht. Der wird jetzt hier bei Puckpedia noch nicht gelistet, aber an anderer Stelle gibt es die Informationen dazu und dann gehen wir eben auch darauf ein. Mitch Marner wird getauscht von den Toronto Maple Leafs zu den Vegas Golden Knights. Das eben auch die Erklärung dafür, dass sie diesen Salary Cap Dump dann an der Stelle vorher gemacht haben. Und Mitch Marner unterschreibt bei den Vegas Golden Knights gleich einen neuen Vertrag. Wir gehen kurz auf die Toronto-Seite. Die bekommen Nicolas Roy zurück. Ist eben auch jemand, der im letzten Jahr als Center 15 Tore gemacht hat, 16 Vorlagen in 71 Spielen, hat noch ein Jahr Vertrag für 3 Millionen. Das finde ich von einem Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Sie bekommen tatsächlich quasi für die Signing-Rechte an Mana noch einen Spieler mit dazu, einen Center, den sie da auch ganz gut gebrauchen können für die Bottom Six, denke ich mal. Und das finde ich insoweit in Ordnung, dass sie nicht komplett ohne Gegenwert dastehen. Natürlich, klar, wir wissen alle, Mitch Marner in den letzten Jahren, wenn man da den Trade gemacht hätte in irgendeiner Sommerpause zur Trade-Deadline, wäre wesentlich mehr drin gewesen. Es gab ja riesige Gerüchte um ihn mit Carolina. Es gab andere Gerüchte drumherum. Also an der Stelle eben etwas, ja, wo dann Toronto zumindest mal nicht ohne Gegenwert rausgeht aus einem Franchise-Player, der ja aus Toronto kommt und an einigen Stellen wurde geschrieben, das hätte der beste in Toronto geborene Maple Leaf werden können in der Geschichte der Maple Leafs, ist jetzt nicht so geworden, hat diverse Gründe, lag nicht nur alleine an Mitch Marner, gar keine Frage, aber natürlich hat auch seine sportliche Leistung, vor allem in den Playoffs, dann eben entsprechend dort auch mit reingespielt in diese Geschichte. Damit gehen wir auf die Vegas Golden Knights Seite und auf seinen Vertrag. Mitch Marner unterschreibt überraschenderweise für mich einen 8-Jahres-Vertrag für 96 Millionen, das heißt 12 Millionen pro Jahr. Das ist quasi der Deal, den Mikko Rantanen, meine ich, auch unterschrieben hat für 12 Millionen bei Dallas. Und das Überraschende ist, gab zwischendurch eben auch die Gerüchte, dass er eher einen Bridge-Deal nimmt, dass er sagt, er macht 3-4 Jahre, wenn der Salary Cap Space steigt, dass er dann nochmal kassiert, dass er dann erst diesen größeren Vertrag nimmt. Man muss aber dazu sagen, das habe ich euch jetzt in den Folgen jetzt noch nicht verkündet, das CBA wird verlängert und das mal als Preview an der Stelle, werde da auch noch eine Folge machen, wo das detaillierter ist, aber an der Stelle, was man jetzt sagen kann, ist, aktuell ist es ja so, wenn jemand die Rechte an einem Spieler hat, also die eigenen Free Agents, solange die noch quasi bei dem Verein sind, kann man denen 8-Jahres-Deals anbieten. Das heißt, deswegen ist es auch so gewesen, dieser Trade zwischen den Toronto Maple Leafs und den Vegas Golden Knights ist quasi ein sogenannter Sign-and-Trade. Das heißt, Marner unterschreibt in Toronto für 8 Jahre und 96 Millionen und wird dann, nachdem der Vertrag unterschrieben ist, deswegen die Sign-and-Trade, zu den Vegas Golden Knights getauscht. Weil er Free Agent der Toronto Maple Leafs war, konnten die ihm 8 Jahre anbieten. Bei allen anderen Teams wäre es so gewesen, wenn er jetzt Free Agent geworden wäre am 1. Juli, hätte er nur noch 7 Jahre bekommen können. Das also der Unterschied. Und in Zukunft wird das Ganze um 1 Jahr reduziert. Das heißt, wenn wir jetzt die Situation im nächsten Sommer hätten, dann darf ein Team dem eigenen Free Agent nur noch eine Verlängerung für 7 Jahre anbieten und fremden Free Agents dürfen Teams dann ab der Free Agency nur noch 6-Jahres-Verträge anbieten. Also das reduziert sich. Damit ist die Dauer der Verträge nicht mehr ganz so lang. Vielleicht das auch einer der Gründe, warum Mitch Marner gesagt hat, komm, ich unterschreibe jetzt für 8 Jahre. Was heißt das sportlich? Die Vegas Golden Knights haben einen Flügelspieler gesucht. Sie haben eine richtig gute Center-Tiefe, gar keine Frage, wenn wir da schauen, Jack Eitel, Thomas Hertl, William Karlsson ist mit dabei. Da haben sie schon sehr, sehr gute Spieler auf der Center-Position. Sie haben mit Mark Stone einen exzellenten Flügelstürmer, aber es fehlte so ein bisschen etwas. Und da gab es jetzt eben auch dann die Bewertung, dass gesagt wurde, naja, vor allem gegen Edmonton, da fehlten ihnen ja dann auch die Tore und es fehlte auch so, ja, einfach auf den Flügeln die Durchschlagskraft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon so ein Stück weit aber meine Zweifel, ob jetzt Mitch Marner ausgerechnet derjenige ist, der das Problem löst. Marner ist ein sehr guter Spieler, gar keine Frage, glaube ich, 102 Punkte gehabt im letzten Jahr, Top 5 Scorer in der NHL, sehr, sehr gut unterwegs gewesen und er ist auch eher so ein Playmaker, finde ich, auf der Flügelposition. Und da muss man eben abwarten, inwieweit er auch wirklich Tore schießen kann, denn das war nicht unbedingt seine Stärke in den letzten Jahren, auch in Toronto. Das war ja auch etwas, was man ihm öfter mal vorgehalten hat, dass er eben nicht diesen Killerinstinkt hat, wobei, wie gesagt, das ist halt einfach ein komplett anderer Typ. Und naja, da muss man schon schauen, wie sich das entwickelt, was aber natürlich ein Vorteil zum Beispiel ist, er hat jetzt diesen Druck nicht mehr. Er hat auch Druck, gar keine Frage, also ich finde, so ein bisschen teilweise dieses Fazit, naja, jetzt ist er aus Toronto weg, jetzt ist der ganze Druck weg, gefällt mir auch nicht, weil er einen großen Vertrag unterschrieben hat in Vegas. Also da ist er dann, vor allem, ich will mal, gucken, ich glaube, er ist dann direkt auch schon mal der Topverdiener bei den Vegas Golden Knights. Und das ist dann natürlich auch so ein Punkt, ja, der Druck ist nicht der gleiche wie in Toronto, trotzdem erwarten die von ihm schon gute Leistung und der Anspruch in Vegas ist immer, wir wollen den Stanley Cup gewinnen. Er ist deutlich der Topverdiener. Eichel verdient nur, in Anführungsstrichen, 10 Millionen. Jetzt kommt mit Spanner mit 12 Millionen obendrauf. Also das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Und eben dann auch etwas, wo er Leistung zeigen muss. Trotzdem, was ich auch noch erwähnen will, er hat natürlich auch diese Two-Way-Komponente, jemand, der schon für die Selke nominiert war, der eben auch defensiv sehr gut arbeitet als Flügelstürmer. Deswegen insgesamt natürlich ein No-Brainer-Deal für die Vegas Golden Knights. Offensiv sind sie jetzt besser aufgestellt. Side Note, was nichts mit Verträgen oder Trades zu tun hat. Alex Pietrangelo, der hat wohl verkündet, dass er Probleme hat an den Hüften. Und hat jetzt eben gesagt, er wird sich erstmal vom Eishockey zurückziehen. Der hat noch 2 Jahre Vertrag, 8,8 Millionen an Gehalt sind das. Und da ist jetzt die Situation, dass es wohl so sein wird, dass er wahrscheinlich kein Eishockey mehr spielen wird und dass er eben dann jetzt quasi seine Karriere beendet. 2-mal Stanley Cup gewonnen, alles schon gewonnen, auch Goldmedaille und World Cup of Hockey mit Kanada. Also da hat er nichts mehr zu beweisen, mit 35 jetzt auch in einem Alter, wo du sagst, naja, selbst wenn du jetzt diese OP machst, wenn du da nochmal zurückkommen musst, das ist richtig, richtig hart. Deswegen auf der einen Seite jetzt mit Marner verstärkt die Vegas Golden Knights, Alex Pietrangelo wird ihnen fehlen und das reißt eine Lücke in der Defensive. Ich meine, im Prinzip der Nummer 1 Verteidiger hatte die meiste Eiszeit, meine ich, die letzten 5 Jahre, wo er da war. Und ein absoluter Leader, der wird ihnen fehlen. Und da muss man jetzt schauen, wie sie sich neu aufstellen. Die Vegas Golden Knights sind damit für mich ein Top-Kandidat für In-Season-Trades für Verteidiger. Also falls jetzt irgendwo mal jemand absolut unzufrieden sein wird, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Anderson in Calgary zum Beispiel ist, ob der ein Kandidat wäre für die Vegas Golden Knights. Aber die werden auf jeden Fall defensiv auch aktiv sein und versuchen dann eben, sich dort zu verstärken, nachdem sie sich jetzt mit Mitch Marner offensiv richtig gut aufgestellt haben. Dann gehen wir wieder zu den Verträgen. Mit Trades sollte ich durch sein. Wie gesagt, wie immer, habe ich was vergessen? Meldet euch, wenn da irgendetwas fehlt, was jetzt für euer Team wichtig ist an Verträgen, dann sehr, sehr gerne melden und die Fragen entsprechend dazu dann auch stellen. Wir gehen in die Verträge mit rein und dann schauen wir mal, wo ich letztes Mal hängen geblieben bin. Nick Hague habe ich erwähnt, der war ja in dem Trade. Kapanen hatte ich letztes Mal erwähnt, Sam Malinsky, das ist zum Beispiel etwas, die Fs haben ja Salary Cap Space, Malinsky haben sie jetzt eben verlängert als Depth Defenseman, 1,4 Millionen für ein Jahr, das sind genauso diese kleinen Deals, wo sie jetzt in diesem Jahr eben 1,4 Millionen zahlen können, weil sie ein bisschen mehr Platz haben, letztes Jahr wäre das eher ein Deal gewesen, wo sie überhaupt 1 Million oder weniger hätten anbieten können. Dann kommt hier ein Vertrag, Alexander Romanov, 8-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den New York Islanders. Der Verteidiger passt für mich, 6,25 Millionen pro Jahr. Er hat Sicherheit die nächsten 8 Jahre, ist ja mit 25 auch noch relativ jung. Jemand, der jetzt weiß, dass er quasi diesen Rebuild on the Fly, je nachdem was man abwarten, wie genau das New York macht, mitbegleiten möchte. Finde ich okay, ist nicht zu hoch dotiert, wird auch ja wieder durch den steigenden Salary Cap Space besser. Also das finde ich ein guter Vertrag. Er hätte vielleicht auf dem Markt ein bisschen mehr bekommen können, wobei er jetzt Restricted Free Agent war. Also von daher glaube ich, dass er damit ganz zufrieden sein kann. Ja, und dann kommt hier ein Vertrag, der sehr überraschend ist, zumindest von der Höhe her, aber wenn man so ein bisschen reingehört hat in die Aussagen nach dem Gewinn des Stanley Cups, dann wusste man, die Florida Panthers, Bill Zito, der möchte alles daran setzen, dass er die drei großen Free Agents behält. Über Sam Bennett habe ich gestern geredet, jetzt kommt Aaron Ekblad, 8-Jahres-Vertrag, aber für nur 6,1 Millionen pro Jahr. Ein absolutes Schnäppchen, ein Discount-Deal. Er hat vorher 7,5 Millionen verdient in seinem vorherigen Vertrag. Wenn der auf den Markt gegangen wäre, hätte der vorne locker eine 8 hinschreiben können. Über 8 Millionen, wenn wir uns über andere Verteidiger unterhalten, die hier Deals bekommen haben. Wer weiß, ob da nicht sogar eine 9 bei irgendeinem Team drin gewesen wäre, wenn er denn wirklich gewollt hätte, Aaron Ekblad. Auf der anderen Seite, er spielt beim Double Champion, beim Back-to-Back Champion, die haben jetzt schon über Threepeat geredet und er ist der zweite von den großen dreien, der verlängert für 8 Jahre. Er ist 29 Jahre alt, wie gesagt 6,1 Millionen. Man sagt ja oft bei diesen Deals, wenn das jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, er hätte jetzt 8,5 Millionen bekommen pro Jahr, da hätte man vielleicht gesagt, naja, die letzten 2-3 Jahre ist er zu hoch bezahlt, selbst mit steigendem Salary Cap Space. Bei 6,1 Millionen ist der normalerweise zu keinem Zeitpunkt dieses Vertrages zu hoch bezahlt. Also das ist ein sensationeller Deal für die Florida Panthers. Ich verstehe übrigens nicht, ich habe jetzt noch nicht über die Trophäen geredet, aber warum Bill Zito nicht General Manager of the Year ist in den letzten 3 Jahren. Jetzt hat, glaube ich, Neil das Ding wieder gewonnen von Dallas. Warum? 3 Jahre hintereinander. Also klar, der Rand an den Deal, alles wunderbar, ganz nett. Aber Bill Zito ist derjenige, der das Ding eigentlich 3 Jahre hintereinander hätte abräumen müssen. Aber ich glaube, er nimmt lieber den Stanley Cup als die Trophäe. Das mal nur als Zeitnot. So, dann springe ich jetzt mal kurz nach oben, weil der zweite Vertrag, über den ich jetzt direkt reden will, der gehört auch mit dazu. Auch Brad Marchand bleibt bei den Florida Panthers. Es ist unfassbar. Alle drei bleiben dort und Marchand unterschreibt für 6 Jahre 5,25 Millionen pro Jahr. Auch der hätte auf dem freien Markt, glaube ich, locker einen Deal 7 oder mehr Millionen bekommen können. Also auch da wieder ein absoluter Discount. Sie haben ihm das so ein bisschen verschönert, weil der Deal so lange geht, bis er 43 ist. So, das heißt also, der wird wahrscheinlich diesen Vertrag nicht mehr komplett erleben. Aber er bekommt eben 31,5 Millionen. Jetzt kann man überlegen, wenn ein anderes Team ihm einen 4-Jahres-Vertrag angeboten hätte, das wären eben knapp unter 8 Millionen gewesen. Das wäre das gewesen, was ihm vielleicht eine andere Mannschaft angeboten hätte. Er nimmt jetzt einen 6-Jahres-Vertrag, bleibt weiter beim Titelkandidaten, kann dort weiter mit zusammenspielen. Man hat ja gesehen, wie gut die alle zusammen funktioniert haben, wie sehr die sich gemocht haben und dementsprechend Brad Marchand mit der Vertragsunterzeichnung dort. Und es ist einfach sensationell, wie die Florida Panthers dieses Team zusammenhalten. Zwei absolute team-friendly Deals von den Spielern. Alle drei insgesamt, Bennett, Ekblad, Marchand, wollten alle da bleiben, haben alle auf Geld verzichtet. Die Florida Panthers sind auch nächstes Jahr einer der Top-Favoriten. Mit Schmaler habe ich drüber geredet. Warum taucht er bei Verträgen auf, aber nicht bei Trades? Ach so, er taucht hier noch bei Toronto auf. Okay, gut, dann warten wir mal ab. Ach, übrigens, da noch eine Side-Note. Die NHL ist wohl dabei, so ein bisschen zu recherchieren, ob denn da nicht die Vegas Golden Knights schon vorher mit Schmaler telefoniert haben und sich mit ihm kurz geschlossen haben, ob er denn vielleicht einen neuen Vertrag unterschreibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das so war. Ich glaube, Toronto hat irgendwann mal gesagt, hier Mitch, wir haben Infos von Vegas, die geben wir dir jetzt weiter. Die hatten uns angerufen, natürlich nicht dich kontaktiert oder deinen Agenten. Sowas passiert in der NHL nicht. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass die Liga da was finden wird. So, Ironie aus. Dann Andrei Kuzmenko unterschreibt einen 1-Jahres-Vertrag, 4,3 Millionen bei den Los Angeles Kings. Ja, ist in Ordnung. Auch wieder so ein John-Show-Me-Contract so ein bisschen. Stephen Lawrence bleibt für 3 Jahre bei den Toronto Maple Leafs. 1,35 Millionen pro Jahr. Finde ich okay, ist eigentlich eher schon wieder noch ein Schnäppchen so ein bisschen, finde ich. Also da hätte er, glaube ich, auch auf dem freien Markt mehr verdienen können. Und dann kommen wir, nee, dann machen wir noch Patrick Kane durch. Der bleibt für ein Jahr weiter bei den Detroit Red Wings. 3 Millionen pro Jahr, jo, ist in Ordnung, Veteran. Der hat, glaube ich, gar nicht so ein, der hätte ich fast auch erwartet, dass sie vielleicht ihm so einen Bonus-Heavy-Deal geben, wie seinem alten Spezi Jonathan Tace, genau, doch, bekommt er, wollte ich gerade sagen. 4 Millionen an Boni ist möglich, 3 Millionen ist nur das Grundgehalt. Eben, er kriegt, er hat auch so einen ähnlichen Deal, 2,5 Millionen nach 10 Spielen. Okay, das ist ein, okay, ich glaube, das kann er erfüllen. Also relativ einfach kommt er dann eher auf 5,5, aber die Detroit Red Wings schieben eben etwas von diesem Geld ins nächste Jahr. So, ich nähe mich der 20-Minuten-Grenze, aber ich werde jetzt noch zwei Verteidiger mit reinnehmen hier in die Verträge, weil ich über die beiden, die jetzt noch reden möchte und das jetzt nicht auf den nächsten Podcast schieben möchte. Mit dem einen machen wir es mal relativ schnell. Ivan Provorov unterschreibt für 7 Jahre bei den, guck mal, da bimmelt hier mein Timer, ich mache trotzdem weiter. Ivan Provorov unterschreibt für 7 Jahre bei den Columbus Blue Jackets für 8,5 Millionen pro Jahr. Meine Herren, warum, frage ich mich da. Die Columbus Blue Jackets geben ihm einen unfassbar gut dotierten Vertrag, finde ich. 8,5 Millionen für Provorov, die ist er nicht wert, meiner Meinung nach. Die ist er auch nicht wert, wenn in 3 Jahren der Salary Cap Space steigt, aber aus irgendeinem Grund haben sie ihm den gegeben. Ich finde den Deal zu hoch, mindestens 1 Million, vielleicht sogar 1,5 Millionen zu hoch. Auf der anderen Seite ist es dann eben der Markt. Und wenn dann natürlich Leute wie Ekblad für ein Schnäppchen unterschreiben, dann kann er besser verhandeln. Ich, wie gesagt, ich finde den Deal wirklich zu hoch. Sportlich gesehen, ja, sie brauchten einen Verteidiger. Die sind auch ein Team, was sehr, sehr viel Salary Cap Space hat. Immer noch über 20 Millionen, selbst nach dem Deal. Also da können sie auch noch einige Spieler unter Vertrag nehmen, müssen sie aber auch. Also einige ihrer Free Agents sind da auch noch offen. Ich finde halt nur, selbst wenn du Salary Cap Space hast, musst du den ja nicht rausschmeißen. Also vielleicht muss man da noch einfach mal sagen, okay, komm, wir bewahren uns noch ein bisschen was auf und können vielleicht irgendwann in den Trade mit einspringen und einen Spieler holen, den andere loswerden wollen. Ich finde den Deal zu hoch. Aber naja, gut. Provorov wollte da bleiben. Ich glaube, sein Bruder spielt bei der Universität da irgendwo oder kommt dahin bei Columbus. Okay, das war für ihn, glaube ich, der Hauptgrund, dort zu unterschreiben. Und dann gehen wir auf den zweiten Verteidiger. Auch das ein Deal, lange erwartet und jetzt unterschrieben. Evan Bouchard unterschreibt für 4 Jahre, nur 4 Jahre, bei den Edmonton Oilers und bekommt dafür 10,5 Millionen. Warum unterschreibt er nur für 4 Jahre? Weil wahrscheinlich beide gesagt haben, oder er vielleicht auch gesagt hat, ich möchte dann die Free Agency testen, wenn auch da wieder, ne, wir über 110, 115 Millionen an Salary Cap Space reden. Die Oilers haben vielleicht gesagt, in 4 Jahren können wir aufgrund von anderen Verträgen das Ganze ein bisschen anders sortieren. Wir haben ja dann auch selber mehr Geld zur Verfügung. Auf jeden Fall ist es ein Bridge-Deal, sowas ähnliches, was ich vielleicht bei Mana erwartet hätte. Und ich muss halt sagen, mir persönlich ist dieser Deal zu hoch dotiert. Einfach knapp um 500.000. Ich hätte 10 Millionen, ja, okay. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, 500.000 stelle ich nicht an. Die Edmonton Oilers brauchen jeden Dollar und diese 500.000 können am Ende fehlen, wenn wir wieder über andere Verstärkungen reden. Also meiner Meinung nach hätte es ein bisschen weniger sein können. Dass es jetzt 4 Jahre sind auch so ein bisschen ein komisches Zeichen. Also ich will ja jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber im Moment wirkt es für mich so, als ob die nicht alle davon überzeugt sind, dass wir da jetzt 7 oder 8 Jahre bleiben müssen. McDavids Aussagen waren ja auch da. Schauen wir einfach mal, wie lange er jetzt dann unterschreiben sollte, wenn er dann verlängert. Und da muss man eben sehen, was dann da raus wird in 5 Jahren und wie die Edmonton Oilers in 5 Jahren aussehen. Evan Bouchard, natürlich ein super Offensivverteidiger, gar keine Frage. Jemand, der sehr, sehr gut in der Offensive ist, der Spiele mit alleine entscheiden kann, der da super mit reinpasst, der auch alleine, also nicht nur mit Dreiseitel und McDavid auf dem Eis, der auch alleine gut Offensive initiieren kann, der da viel anpowern kann, von hinten antreibt, einen super Schlagschuss hat. Richtig, richtig guter Offensivspieler. Defensiv hat er einfach seine Mängel. Die sind da. Teilweise ist das nicht unbedingt seine Schuld, dass dann da Tore draus entstehen. Das liegt dann auch wieder am Goaltending der Oilers. Auch das ist ein Punkt, den man sagen muss. Da übrigens die 500.000 eher dann vielleicht irgendwann in Goalie investiert. Ich habe aber auch gesagt, der Markt ist ein bisschen blank. Also auch da, was sollen sie da machen? Nur trotzdem, ich halte es nur noch mal fest, die Edmonton Oilers bezahlen für zwei defensiv nicht wirklich gute Verteidiger zusammen 20 Millionen Dollar. Darnell Nurse und Evan Bouchard verdienen zusammen 20 Millionen Dollar und sind defensiv nicht besonders gut. Das halte ich einfach nur mal fest. Ich glaube jetzt auch, hat auch jemand von euch mich angeschrieben, ich glaube, das waren die Top 10 Verteidiger, da ist Makar nicht mal mehr mit dabei. Naja, der hat einen Friendly Deal genommen bei den S und man muss auch sagen, der wird jetzt, weiß gar nicht, ob nächstes Jahr die Verlängerung möglich ist oder in zwei Jahren, der wird auch bei seinem nächsten Vertrag deutlich mehr verdienen, glaube ich. Und dann reden wir da jetzt auch nicht mehr unbedingt drüber. Man kann auch nicht immer, also er ist auch ein besonderer Spieler dann, weil er halt eben diesen Discount genommen hat. Deswegen hinkt da der Vergleich für mich so ein bisschen. Zum Beispiel ein Carlson ist ja auch nicht das wert, was er jetzt bekommt an Gehalt. Also das gilt für einige der Verteidiger. Ich habe eben auch Provorov genannt. Nur nochmal 20 Millionen für Bouchard und Nurse. Na gut, ne, das ist etwas, was die Oilers eben aber im Moment dann schlucken müssen. Ihn zu verlieren wäre aber noch schlimmer gewesen. Ganz interessant, gab jetzt Gerüchte, dass wohl Carolina die Idee hatte, ihm ein Offersheet zu geben, weil sie wohl auch schon bei Diskussionen rund um Mikko Rantanen, also um den Trade aus Carolina raus von Mikko Rantanen, Interesse an Evan Bouchard gezeigt haben. Deswegen wollten die Oilers wohl diesen Deal auch relativ schnell dann abschließen. Damit schließe ich diese Folge. Ist jetzt ein bisschen mehr als 20 Minuten geworden. Seht mir das nach. Aber ich hoffe, es war trotzdem sehr, sehr interessant. Und es sind viele, viele große Namen jetzt schon weg vor der Free Agency. Die beginnt am 1.7. Und dann können die neuen Deals unterschrieben werden. Warten wir mal ab, was da vielleicht noch so kommt. Auch an Trades. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.